Leben heißt Veränderung. Der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung.
Am 1. August trat die europäische KI-Verordnung in Kraft. Der EU AI Act soll uns vor möglichen Gefahren einer sich rasant entwickelnden Technologie bewahren und erweist uns Verantwortung zu. Grund genug, sich mit der Regelung auseinanderzusetzen. Ich bin Christiane Zwick und mir gegenüber sitzt heute Professor Antonio Krüger, der Leiter des Deutschen Forschungszentrums für künstliche Intelligenz. Er gilt als einer der führenden Köpfe im Bereich anwendungsorientierter KI-Forschung in Europa. Ich freue mich sehr, dass Sie heute bei uns sind.
Ich freue mich auch sehr.
Wenn wir KI nicht nur privat einsetzen, sondern auch beruflich, sind wir laut Artikel 3 der KI-Verordnung Betreiber von algorithmischen Systemen. Ich habe es tatsächlich so verstanden, dass dieses sich schlau machen über die KI, die man so verwendet, dass das eben auch ein Teil ist. Und was müssen wir wissen?
Ja, also das ist tatsächlich auch nicht so hundertprozentig zu beantworten. Ich glaube, man muss so schlau sein, dass man zum Beispiel, also wenn man die EU-Verordnung sich anschaut, dass man ungefähr eine Vorstellung hat, ja, an welcher Stelle der eigene Einsatz von KI davon betroffen ist. Ja, und das ist im Moment, weil es ja weder Gerichtsurteile noch irgendwelche konkreten Verfahrensbeschreibungen an der Stelle gibt, ja, die werden sich jetzt herauskristallisieren. Das ist manchmal auch nicht ganz einfach und manchmal gibt es auch Grauzonen.
Also so kam es mir auch vor. Also dass es da so einen etwas noch unklaren Bereich gibt und gleichzeitig klingt es auch sehr anspruchsvoll.
Ja, man muss sich da, glaube ich, ranhangeln. Aber wir haben das zum Beispiel auch. Wir sind ja ein anwendungsnahes Forschungsinstitut und Forschung ist von der Verordnung ausgenommen. Also da könnten wir eigentlich machen, was wir wollen. Aber da wir ja auch mit Industrie zusammenarbeiten und dann auch immer wieder Anwendungsfälle haben und nicht genau klar ist, wo Forschung aufhört und Anwendung anfängt, ist das auch etwas, wo wir selber auch gucken müssen. Sind wir betroffen? An welcher Stelle sind wir betroffen? Und auch da gibt es noch keine hundertprozentig klaren Grenzen.
Ja, und die Technologie verändert sich ja wahnsinnig schnell. Also da ist eigentlich schon die Idee, dass etwas geregelt wird, was so beweglich ist, schon recht kühn.
Ja, das stimmt. Ja, und das wird auch kritisiert. Ich glaube, das Entscheidende jetzt ist auch, und das ist eigentlich auch vorgesehen in der Verordnung, dass diese eben nicht monolithisch ist, sondern auch fluide, das heißt, sich auch verändern kann mit der Zeit, wenn eben KI-Systeme sich mitverändern. Man hat zum Beispiel noch auf den letzten Drücker die großen Modelle mit aufgenommen und eine gewisse Regulierung und eine Einteilung der Modelle anhand der Größe gemacht. Das stimmt schon, je größer, desto tendenziell, desto besser. Aber wir haben jetzt zum Beispiel gerade in den letzten Wochen gesehen mit dem DeepSeek-Modell aus China, dass auch mit deutlich weniger Parametern man eigentlich schon sehr, sehr gute Resultate erzielen kann. Das Entscheidende jetzt für uns wird sein, wie gut gelingt es uns, die Regulierung anzupassen an die tatsächlichen Entwicklungen in der KI.
Ja, die KI-Verordnung legt einen risikobasierten Ansatz fest, der KI-Systeme nach dem Schadenspotenzial einstuft. Schon das klingt ja bedenklich. Es gibt aber vier Kategorien. Also einmal die verbotenen Systeme mit unannehmbarem Risiko, Hochrisikosysteme, transparenzpflichtige Systeme, also wo man dann wahrscheinlich sagt, ich habe dieses und jenes benutzt, und Niedrigrisikosysteme wie zum Beispiel Spamfilter. Was ist die Basis, was sind die Gründe für diese Gestalt des Gesetzes? Warum so?
Ja, weil die Alternative wäre gewesen, man reguliert die Technologie. Das ist so wie ein Hammer zu regulieren, ja. Und man sagt, der Hammer, der muss so sein, dass er eigentlich keinem mehr wehtun kann irgendwie. Das funktioniert ja nicht halt, ne? Sondern man muss ja die Anwendung der Werkzeuge regulieren. Insofern halte ich das schon für den richtigen Ansatz, zu sagen, wir gucken lieber vom Ende her, was sind die Auswirkungen des Einsatzes, wenn ein KI-System verwendet wird, um eine Kreditvergabe, ein Arbeitsblatt zuzuweisen und so weiter. Ja, da hat man natürlich ganz andere Schäden. Ja.
Und das ist ja schon bei ChatGPT so. Das fällt mal unter, es hat fast kein Risiko, risikoarm, und dann kann es aber auch in der Hochrisikoklasse benutzt werden.
Naja, ich meine, Sie können ChatGPT natürlich oder diese großen generativen KI-Modelle für alle möglichen Anwendungsfälle benutzen. Ich meine, die Hersteller haben versucht, auch bestimmte Verwendung zu unterbinden. Ja, also der Klassiker ist irgendwie, dass sie schon schwierig ist, den großen Modellen Bombenbauanleitungen herauszulocken, zum Beispiel. Aber ich, das ist, sagen wir mal, ein extremer Fall, ne? Aber andere Fälle sind da schon, sagen wir mal, weniger offensichtlich, aber auch kritisch. Zum Beispiel ist es kein Problem, durch geschicktes Steuern der Modelle tatsächlich Bewerbermappen von generativer KI bewerten zu lassen. ChatGPT zum Beispiel, aber auch die von anderen, von Google zum Beispiel, die merken das, wenn die sozusagen Lebensläufe bekommen. Aber durch geschicktes Umstellen der Fragen zum Beispiel kann es ihnen schon auch gelingen, dass sie trotzdem eine Bewertung bekommen. So, und dann kommt es drauf an. Wenn das so ihr eigener CV ist, dann ist das vielleicht in Ordnung. Aber wenn Sie jetzt Personalleiterin sind, ne, und dann müssten Sie dafür sorgen, dass eben die Dinge, die da in der Verordnung stehen, auch berücksichtigt werden beim Auswahlprozess. Ne? Also Sie dürfen das dann schon benutzen, aber das ist dann deutlich strenger reglementiert. Ja,
ja, das klingt sinnvoll. Und gleichzeitig habe ich also von Stimmen aus der Industrie gehört, die sagten, ja, wir haben doch die Datenschutzgrundverordnung, die DSGVO, das reicht doch.
Ja, die Datenschutzgrundverordnung ist natürlich auch wichtig und hängt natürlich auch irgendwie mit der EU-Grundverordnung zusammen. Aber die regelt eigentlich nur, wie Sie mit persönlichen Daten umgehen. Ja, und beides ist wichtig. Also Sie wollen ja nicht, dass Daten, dass Ihre Lebensläufe, wenn Sie sich irgendwo bewerben, irgendwo in China auf dem Server landen und dann vielleicht abgegriffen werden können, ja, und plötzlich landen private Daten im Netz. Dafür ist die Datenschutzgrundverordnung im Prinzip die richtige Verordnung. Aber hier geht es ja darum, dass die Entscheidung darüber, ob Sie überhaupt zum Bewerbungsgespräch eingeladen werden, dass das von einem System getroffen wird und nicht von einem Menschen.
Genau. Das ist auch schon so seit 5 Jahren ungefähr im Schwange. Und da ist jetzt durch die KI-Verordnung mal eine Grenze gezogen worden, eine ganz offensichtliche.
Und ich halte das auch für richtig, ja, sage ich an dieser Stelle, dass zumindest mal auch Bewerber, Bewerberinnen und Bewerber wissen, was auf welcher Entscheidungsgrundlage tatsächlich eine Einladung zum Beispiel zu einem Gespräch erfolgt. Ich selber bin nicht komplett dagegen, dass man hier nicht KI sinnvollerweise einsetzt, aber es muss transparent sein. Und ich glaube auch, dass am Ende Menschen eine Entscheidung treffen sollten und dass die Art und Weise, wie die Prozesse geregelt sind, eben transparent sind. Schufa-Auskunft ist ja auch so ein typisches Beispiel, ne? Wo wir jetzt schon auch automatische Verfahren haben, die einen bewerten im Prinzip. Das sind zwar keine KI-Verfahren in der Regel, aber die könnte man sich sehr gut vorstellen. Und am Ende spielt es auch meiner Meinung nach keine Rolle, ob das ein KI-Verfahren ist oder was anderes. Das Verfahren muss irgendwie transparent sein. Und es kann durchaus sein, dass so ein Geschäftsgeheimnis tatsächlich schützenswert ist, aber es muss dann trotzdem zum Beispiel für eine Behörde oder so möglich sein, da reingucken zu können. Nur um ein Beispiel zu nennen. Ne? Und das sind Dinge, die bisher alle ungeregelt waren.
Ja, also es kann sein, dass wir jetzt durch diese Regelung ein bisschen mehr Klarheit auch in anderen Bereichen bekommen. Wobei ich jetzt gerade an solche KI-Chatbots denke, die dann auch mal Therapeut heißen und die müssten dann ja sofort gestrichen werden.
Die könnte man jedenfalls nicht mehr so ohne weiteres, ohne Berücksichtigung der EU-Verordnung vertreiben. Also das ist völlig richtig, weil da werden ja sehr persönliche Daten zum Teil. Das heißt, da ist einmal die DSGVO betroffen natürlich, das sowieso. Ne? Aber wie gesagt, ne, man kann nicht einfach sowas in die Welt setzen und mal ausprobieren. Ne? Also das
ja, und genauso läuft es ja gerade. Ich denke, da sind viele gerade dabei, mal auszuprobieren, Character AI oder Replika und so. Und das sind ja dann Angebote, die schon auch ein bisschen was vorgeben zu sein, was sie gar nicht sein können. Sind Sie als Leiter des DFKI eigentlich auch eingeladen gewesen, mitzuwirken an der KI-Verordnung?
Ja, wir haben schon ganz früh, gab es schon vor, das ist mindestens 5, 6, 7 Jahre her, gab es eine High-Level-Expert-Group zur KI von der EU, wo solche Themen schon andiskutiert wurden. Die ersten Versionen sahen ganz anders aus. Also da wurde auch tatsächlich mehr Technologie reguliert und weniger die Anwendung, ne, der Technologie. Dagegen haben wir uns stark gemacht. Und wir hatten also an verschiedenen Stellen hatten wir Möglichkeiten, Einfluss zu nehmen. Aber auch nicht nur das DFKI, sondern auch andere Akteure aus der Wissenschaft und auch aus der Gesellschaft. Also ich glaube, der Prozess war aus meiner Sicht eigentlich schon ein guter Prozess. Ja,
Sie forschen ja selber Und zwar an der Entwicklung von intelligenten Systemen, die unauffällig in den Alltag eingebettet sind. Woran forschen Sie?
Wir schauen uns Systeme an, die nicht nur eine physische Assistenz bieten, wie man das eben von Maschinen und Helfern und so weiter kennt, ja, also Spülmaschine, Waschmaschine und so weiter, sondern auch Maschinen, die kognitive Assistenz leisten. Das bedeutet, die auch bei kognitiven Aufgaben unterstützen. So ein Werkzeug wie ein Texteditor, ja, Word zum Beispiel, das sind ja kognitive Werkzeuge bis zu einem gewissen Grad, aber jetzt natürlich auch mit neuen KI-Modellen ist es ja so, dass diese Systeme Co-Autoren sind, zum Beispiel. Ja, also man schreibt den Text nicht mehr ganz alleine, man startet nicht beim weißen Blatt Papier, sondern man hat die Co-Piloten, die mit einem gemeinsamen Texte entwerfen. Und da kommt es natürlich ganz drauf an, wie das Zusammenspiel zwischen der menschlichen Intelligenz und der künstlichen Intelligenz ergänzt. Das ist eine Fragestellung, die wir sehr interessant finden und an der wir in vielen Beispielen arbeiten. Das können auch Trainer sein. Zum Beispiel, wir haben mehrere Projekte gehabt, wo wir Bewerbungsgesprächstrainer entwickelt haben.
Ah, da kommen wir nochmal zu den Bewerbungen, genau.
Genau, da sind wir nochmal bei den Bewerbungen. Im Prinzip Avatare, die mithilfe von KI solche Gespräche helfen zu simulieren und selber dann Feedback geben, zum Beispiel, was gut war und was nicht so gut war, aber natürlich auch, dass die Situation trainieren halt, ne? Und das Internet selber, die Digitalisierung, die dort ja in den letzten 20, 30 Jahren schon eine Revolution ausgelöst hat, kann man sagen, ja, die ist ja im Prinzip auf die digitale Welt irgendwie begrenzt, auf die Welt des Internets. Und das schwappt jetzt sozusagen in die reale Welt. Das bedeutet, wir haben immer mehr intelligente Systeme, die in der realen Welt interagieren, tatsächlich auch Dinge in der realen Welt verändern, nicht nur in der digitalen Welt, ne, sondern in der realen Fabrik, wenn Sie an intelligente Fabriken denken, die sich selber optimieren, ne, da ist es nicht nur eine Simulation, sondern es gelingt den modernen Systemen dann auch tatsächlich direkt eine Auswirkung in der realen Welt zu haben, indem Maschinen sich selber rekonfigurieren, optimieren zum Beispiel, ne, und das Ganze eben mit natürlich häufig mit Menschen noch
im Loop,
aber man versucht natürlich das zu reduzieren, ne? Dass die Systeme auch dann schrittweise in der Lage sind, autonom viele Aufgaben zu machen, ne? Es gab mal einen bekannten Informatiker, das war der Mark Weiser, und der hatte so eine Vision und die wird auch langsam Realität. Der hat halt gesagt, ja, die Computer, die werden von unseren Schreibtischen verschwinden. Ja, die werden in die Umgebung diffundieren, kleiner werden, ja, und tatsächlich hinter der Tapete verschwinden hat. Die werden immer noch da sein, aber eben nicht mehr so sichtbar halt, ne? Und das hängt einfach damit zusammen, dass die Computer, wie wir sie heute haben, mit immer noch viel mit Tastatur und Maus und selbst der Touchscreen, der ja schon ergonomisch ein bisschen besser ist als Tastatur und Maus, ist ja immer noch eigentlich wie so ein künstliches Fenster in die digitale Welt hinein, ne?
Die Metabrille hat sich ja noch nicht durchgesetzt.
Hat sie noch nicht durchgesetzt. Sie ist auch noch ein bisschen klobig. Also da kann man jetzt auch noch nicht von nahtlos sprechen irgendwie. Aber wenn der Formfaktor dann nur noch eine ganz normale Brille ist, dann ist tatsächlich die Technologie verschwunden. Also der Computer an sich, dann bleibt die Brille übrig. Aber mit einer ganz anderen Funktionalität natürlich.
Und man weiß nicht, wie die Funktionalität aussieht, die hinter der Brille des anderen gerade läuft.
Nee, genauso wenig, wie Sie jetzt wissen, was die Funktionalität hinter dem Smartphone der Person ist, die vielleicht während des Gesprächs drauf guckt halt.
Das mag sein, aber da habe ich nicht das Gefühl, dass sozusagen meine persönlichen Daten abgefragt werden können oder der Name dann zugeordnet wird, wenn der Blick auf mich fällt.
So ist es, da haben Sie völlig recht. Das ist auch ein bisschen gesellschaftlicher Diskurs, den man dann führen wird. Das hängt von der dann jeweiligen Generation ab, die dann sozusagen die Technologie einsetzt. Das wandelt sich ja. Einerseits nehme ich wahr, dass die jüngere Generation schon auch wieder ein bisschen mehr auf Datenschutz achtet und da ein bisschen sensitiver geworden ist. Andererseits kann ich mich erinnern, es gab eine erste Version, Google hatte damals Google Glass, das war so eine Brille, die auch eine Kamera hatte nach außen, das gab also einen Riesenaufschrei. Inzwischen gibt es eine ganze Reihe von Brillen wieder auf, und dann mussten die Brille auch vom Consumermarkt nehmen, war also dann nicht mehr, konnten die einfach nicht mehr verkaufen. Jetzt gibt es aber von Ray-Ban und auch von anderen wieder solche Brillen, die schick aussehen und die sogar nicht nur eine, sondern zwei Kameras integriert haben, und das interessiert jetzt inzwischen keinen mehr.
Da müsste dann eigentlich auf der Brille stehen, hier läuft KI.
Ja, genau. Dann müsste eigentlich auf der Brille stehen, hier läuft KI, oder man müsste ein Licht haben, ja, ein rotes Licht, was abgeht, ja, was natürlich auch nicht so toll ist, ja, wie man das eben von anderen Kameras kennt und so. Ich denke, wenn solche Systeme große Verbreitung finden, dann steht uns da auch nochmal ein gesellschaftlicher Diskurs bevor.
Ja, der läuft ja auch gerade. Und was würden Sie sagen? Was bedeutet generative KI? Was bedeuten KI-Systeme, algorithmische Systeme? Was bedeuten lernende Maschinen für unsere Gesellschaft? Was tut sich da gerade?
Ja, also das ist schon, glaube ich schon, hat ein Riesenpotenzial, ganz viele Prozesse, Vorgänge in der Gesellschaft zu verändern, ja, auch natürlich effektiver an vielen Stellen zu gestalten. Und das wird natürlich auch mit starken gesellschaftlichen Veränderungen einhergehen. Davon bin ich fest überzeugt.
Das ist das Thema Arbeitsplätze, ne?
Ja, Arbeitsplätze werden sich verändern auf jeden Fall. Ja, fast alle Arbeitsplätze. Einige werden natürlich auch wegfallen. So ist das immer. Ich bin nicht so überzeugt, dass das so flächendeckend passieren wird. Jedenfalls nicht in naher bis mittlerer Zukunft. Ich glaube tatsächlich eher, dass sich viele, viele Arbeitsplätze verändern werden, weil KI so eine breite Anwendungsmöglichkeit hat. Gleichzeitig sollte man auch sich vor Augen führen, dass das vielleicht ja auch eine Riesenchance für unsere Gesellschaft ist. Gerade beim demografischen Wandel, den wir jetzt haben, ne? Wenn ich an Verwaltung, öffentliche Verwaltung denke, wenn jetzt die Babyboomer, ich bin ganz knapp keiner, aber wirklich komme knapp dahinter, ja, wenn die alle jetzt in Rente gehen bei uns, ne? Dann werden riesige Löcher in die unsere noch verhältnismäßig analoge Verwaltung gerissen. Und wenn wir nicht geschickt durch Digitalisierung und KI diesen Leistungswegbruch kompensieren können, ja, dann wird der Service-Level in dieser Gesellschaft schrittweise runtergehen. Ja, das wird so passieren. Wir werden das gar nicht kompensieren können. Also insofern ist das auch für uns eine große Chance, die Lebensqualität auf ein Niveau zu halten.
Ja, das sind die Versprechen. Das sind die Versprechen, genau wie das Versprechen der Effektivität. Wir haben es ja bisher bei fast jeder Technologie gehabt, dass wir dachten, so jetzt wird irgendwas einfacher und schneller. Am Ende muss man eben noch die Technologie verstehen, sich damit auseinandersetzen. Da gibt es wieder eine Entwicklung, mit der man sich beschäftigen muss. Und schwuppdiwupp hat man doch wieder ziemlich viel Zeit aufgewendet.
Das stimmt ja, dass zum gewissen Grad die Komplexität steigt. Ich sage Ihnen ganz ehrlich, heutzutage eine Uhr zu verwenden, eine intelligente Uhr, ist deutlich leichter als vor 40 Jahren. Also als ich meine erste Casio-Digitaluhr hatte, dann kam die mit so einem ganz dicken Bedienungsbuch. Ja, und das musste man sich auch wirklich von A bis Z durchlesen, wenn man die Uhr überhaupt starten wollte. Also die Uhrzeit hat sie vielleicht angezeigt, aber wenn man irgendwas mit der Uhr machen wollte, also die Stoppuhr und so weiter, ja, dann musste man sich das durchlesen. Das müssen Sie heute nicht mehr. Also wir haben da schon auch Fortschritte gemacht, ne?
Ja, und man kann ja dann auch gerade, wenn man eine Gebrauchsanweisung braucht, die KI des Vertrauens anfragen und mal gucken, ob man selber durch den Prozess kommt.
Das ist wahr, aber wenn die Prozesse nicht hundertprozentig gut funktionieren und irgendetwas bricht, dann sind wir alleingestellt. Heutzutage wählt man früher immer jemanden kannte, der den kompletten Prozess beherrscht hat und der einem dann genau helfen konnte und sagen konnte, an welcher Stelle was gemacht werden muss, damit man zu einer Lösung kam. Ne?
Und eventuell auch bezahlt. Wie ist es aber eigentlich mit den eigenständig lernenden Maschinen? Maschinenlernen, lernende Maschinen, das ist ja jetzt gerade das Wort der Zeit. Wie gut sind die eigentlich zu regeln und zu lenken?
Also ich denke mal, viele dieser eigenständig lernenden Maschinen, die haben ja ein relativ eingeschränktes Betätigungsfeld. Also zum Beispiel, ich habe einen Staubsaugerroboter, ja, und die lernen natürlich selbst tätig, sich im Haus zurechtzufinden. Ne? Und die lernen auch, wo Gegenstände rumliegen, die eben keine Möbel sind, sondern Dinge sind, die sich bewegen können, wie zum Beispiel eine Socke oder ein Kabel oder so, und umschiffen die geschickt. Ne? Während sie bei den Sachen, von denen sie wissen, dass es Möbel sind, da testen die immer noch, sind die immer noch da, fahren da so vorsichtig ran und lernen so die Karte und können sich so selbstständig im Haus zurechtfinden. und eben die Wohnung saugen, ohne dass ich die komplett aufräumen muss. Das war nämlich vorher so. Das waren die alte Generation von Staubsaugerrobotern. Da mussten sie im Prinzip die ganze Wohnung roboterfest machen, damit die sich nicht irgendwo in einem Kabel oder in einem Schuh verbissen haben und dann aufgehängt haben oder die Treppe runtergefallen sind oder so. Ja. Und viele der autonomen Systeme, die eben spezialisierte Aufgaben machen, die profitieren ungemein von der Lernfähigkeit, ne? Weil sie dann einfach die Dinge ohne unser Zutun besser machen können.
Ja, und dann senden sie die eingesammelten Daten noch nach Südkorea oder China.
Das kann passieren, dafür gibt es aber die Datenschutzgrundverordnung. Das bedeutet, das sollten sie eigentlich nicht machen. Sie können, meinen Staubsaugerroboter können Sie sogar theoretisch mit dem Hausserver betreiben, ja, wenn Sie das wollen. Das heißt, dann verlassen die Daten das Haus nicht.
Ich dachte allerdings tatsächlich mehr ans Großformat, also an die großen Modelle, großen Sprachmodelle, LLMs, Large Language Modelle, die natürlich eine unglaubliche Tiefe haben in dem, was sie da tun. Und wir kennen nicht die Trainingsdaten, wir kennen nicht die Grundanweisungen dafür, und dann zu lenken und zu regeln, das stelle ich mir eigentlich ziemlich schwer vor.
Also die großen Sprachmodelle im Moment lernen ja nicht dazu. Ne? Die werden statisch trainiert, das bedeutet, und im Wesentlichen kennen wir die Daten. Die Daten kennen wir deswegen, weil das eigentlich alles ist, was irgendwie frei verfügbar ist. Ja, das sind die Daten. Die nehmen alles. Aber danach, wenn sie so ein Modell haben, danach lernen die Modelle erstmal nicht mehr weiter. Ja? Die, wenn sie mit dem Modell interagieren, also sich unterhalten und das antwortet auf ihre Eingaben und so, dann werden zwar ihre Eingaben gespeichert, dann wären wir wieder bei der Datenschutzgrundverordnung, was passiert mit den Daten und so weiter und so fort. Ne? Damals ganz am Anfang, als ChatGPT kam, haben ja einige Länder auch das nicht erlaubt, aus diesen Gründen, zum Beispiel Italien. Aber die Modelle selber werden erstmal nicht weiter trainiert. Das ist nicht so, dass die kontinuierlich lernen, dazulernen, ja, von den Interaktionen, sondern erst bei der nächsten, beim nächsten Modelltraining werden diese Sachen vielleicht berücksichtigt. Also insofern ist so ein großes Sprachmodell auf eine gewisse Art und Weise ein bisschen dümmer als mein Staubsaugerroboter. Ja, der wenigstens, wenn ich einen Stuhl rumstelle, dann lernt er die Karte automatisch neu, während er durch die Gegend fährt.
Ich bin total gespannt, wie dann die KI-Verordnung durchgesetzt wird. Also wer dann das eigentlich überprüft und durchsetzt.
Da sieht die EU eigentlich natürlich die Mitgliederstaaten irgendwie in der Pflicht, da entsprechende Büros oder Institute oder Behörden zu schaffen. Und in Deutschland wird das vermutlich die Bundesnetzagentur sein, die dafür verantwortlich ist. Übrigens auch für die Sicherheit von KI-Systemen, das ist ja auch eine wichtige Fragestellung. Wie sicher sind KI-Systeme? Das eine ist, wie stark berücksichtigen sie Persönlichkeitsrechte und eben beeinflussen sie das Leben Einzelner? Aber das muss ja nicht gleich unbedingt eine Sicherheitsfrage sein. Aber Sicherheitsfragen spielen natürlich auch eine große Rolle.
Ne? Klar, wir haben ja ständig Angriffe.
Genau, ständig Angriffe, auch mit KI-Systemen. Wie kann man verhindern, dass ein KI-System gehackt werden kann oder was Falsches tut? Ich sagte ja, die Hersteller versuchen natürlich, die KI-Systeme durch Training so zu machen, dass sie eben keine, weiß ich, Anleitung für den Bombenbau oder sonst irgendwas, ja, was man nicht haben will, rausgeben. Aber das Wissen steckt natürlich in den Modellen drin. Ja, das ist ja trainiert worden, weil diese Pläne finden sie ja im Internet und auch das Know-how und so weiter gibt's im Internet und die lernen das natürlich, ne, während des Trainings und kriegen das danach nur abtrainiert, nicht darüber zu sprechen.
Na, und dann gibt's noch zwei Probleme, von denen immer wieder die Rede ist, wenn es um künstliche Intelligenz geht. Das ist das Problem der Ausrichtung und der Einhegung. Also Alignment und Containment. Können Sie es mal erklären, was da schiefgehen kann?
Das Alignment ist ja im Prinzip die Fragestellung, ob das System sich so verhält, wie die Betreiber sich das wünschen. Also das ist das Alignment entlang der menschlichen Werte, kann man sagen, und der menschlichen Regeln. Und da legen die Hersteller schon einen sehr, sehr großen Wert drauf und wird auch ganz viel Energie drauf aufgewendet, damit die Systeme sich gut verhalten, in Anführungsstrichen.
Was kann denn da schiefgehen?
Naja, also es gab mal ganz am Anfang, als das Alignment noch nicht so gut war, dann haben die Systeme halt so geredet, wie im Internet geredet wird. Also hochgradig rassistisch, ja, beleidigend auch tatsächlich. Microsoft musste mal eine Version von so einem Chatbot, das war noch ein paar Jahre vor ChatGPT, vom Netz nehmen, weil der wirklich relativ schnell rassistische Äußerungen getätigt hat. Das will man heutzutage nicht. Und gleichzeitig will man natürlich auch verhindern, dass die Systeme manipulativ werden, ne? und manipulativ steuern.
Und Manipulation findet ja schon statt.
Findet natürlich schon statt.
Bei den Plattformen wie Facebook und TikTok, also da haben wir das eigentlich schon, was wir jetzt zu regeln versuchen im Rahmen der KI-Verordnung.
Das ist völlig richtig, ne? Und viele der Teilnehmer dort sind ja keine reellen Teilnehmer, sondern Bots. Und die werden natürlich besser, weil die natürlich auch die Technologie benutzen, ne? Die benutzen Sprachmodelle, um eloquenter aufzutreten, nicht ganz so stereotypisch, sich besser anzupassen an die Dialogsituation, sodass die Leute eher glauben vielleicht, dass es sich um wirkliche Menschen handelt.
Da gab es einen Sprung, das habe ich auch so wahrgenommen. Und dieses Einhegungs- oder Containment-Problem, das ist mir durch die nächste Welle von Mustafa Suleiman präsentiert worden. Also sprich, könnte es sein, dass die Technologie Grenzen sprengt, also über das, was sie tun soll, hinausgeht? Und wie verhindern wir das? Das ist, glaube ich, die Frage.
Ich halte das, was wir vorher besprochen haben, für viel akuter. Ja, und da entsteht schon jetzt ganz viel Schaden und da ist dringender Handlungsbedarf. Trotzdem ist es natürlich auch so, dass auch das Containment, man das im Auge haben muss. Ich würde jetzt auch einem KI-System nicht ohne weiteres einen vollen, freien Zugang zur physischen Welt geben. Da ist das Zerstörungspotenzial plötzlich nicht nur ein digitales, sondern auch ein direkt ein physisches. Deswegen muss man zum Beispiel beim autonomen Fahren ja so vorsichtig vorgehen, ne? Da kann man nicht einfach so ein großes KI-Modell nehmen und das einfach fahren lassen halt, ne? Sondern man muss wirklich darauf achten, dass die Systeme in ihren Grenzen operieren und nicht außerhalb ihrer Grenzen.
Ja.
Auch die großen Sprachmodelle und die Foundation Models, die trainieren wir immer noch verhältnismäßig erfolgreich in die Richtung, in die wir sie haben wollen. Man kann die immer noch austricksen. Das hängt eben aber auch mit der Art und Weise zusammen, wie die Systeme gebaut sind. Die sind weit davon entfernt, jetzt plötzlich eine eigene Initiative zu ergreifen und zu sagen, ich verfolge jetzt ein ganz eigenes Ziel irgendwie.
Das ist dann mehr Science Fiction und Film.
Es ist jetzt halt wichtig, das weiter zu beobachten. Und dann ist es wieder ein gesellschaftlicher Diskurs, ab wann wir sagen, so jetzt dieses kleine Restrisiko, das nehmen wir einfach in Kauf, weil die Systeme volkswirtschaftlich so viel sicherer sind. Der Punkt wird aber kommen, ne, wo wir das sagen.
Da ist auf jeden Fall super viel Bewegung drin. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Ihre Themen nicht ausgehen.
Nee, also unsere Themen sind so vielfältig wie das Leben halt, ne? Also, und ich glaube auch, es gibt kaum ein Anwendungsgebiet, wo man nicht zumindest mal versuchen kann, KI reinzubringen und Verbesserungen zu erreichen. Aber ist auch klar, im Moment sind wir in so einer Phase, wo auch viel ausprobiert wird und da wird natürlich auch viel Quatsch ausprobiert. Ja, das ist häufig so in so einer dynamischen Phase, wo eine neue Technologie plötzlich vielversprechendes möglich machen soll. Und am Ende muss die KI aber auch durch unsere Köpfe durch. Das darf man auch nicht vergessen. So wie jedes Werkzeug, wie jede auch Digitaltechnologie, funktioniert sie nur so gut wie die Benutzerinnen und Benutzer, die sie am Ende anwenden und verwenden.
Womit der Kreis sich dann geschlossen hat, weil wir sind ja auch dafür verantwortlich, was wir tun. Und im Sinne der KI-Verordnung, auch dann, wenn wir eben mit großen Sprachmodellen unterwegs sind oder uns ein Bild erzeugen lassen. Und das wird ja demnächst auch beobachtet und geahndet, wenn da was schief läuft.
Ja, die wird jetzt schrittweise, werden da so ein bisschen die Daumenschrauben angezogen. Ja. Jetzt kommt erstmal Fortbildungspflicht und beziehungsweise die Unternehmen müssen sich jetzt ein bisschen anfangen, drum zu kümmern. Das betrifft das DFKI auch. Ja, wir haben da auch erschrocken festgestellt, obwohl wir die ganze Zeit an der KI-Verordnung mitgearbeitet haben, dass sie auch uns selbst betrifft halt. Und klar, also das Thema wird uns mehr und mehr sicherlich begleiten in den nächsten Jahren.
Das war der Podcast der Deutschen Psychotherapeutenvereinigung. Realisiert von Christiane Zwick, Stories und Impulse. Redaktion Christina Jochim und Simon Hübner. Mehr zu den Themen dieser Folge finden Sie in den Shownotes und auf der Webseite der DPTV. Abonnieren können Sie Leben heißt Veränderung überall da, wo es Podcasts gibt. Jeden Monat gibt es eine neue Folge. Wenn Ihnen der Podcast gefällt, empfehlen Sie uns gerne weiter. Wir freuen uns auch über Rückmeldungen und Anregungen. Sagen Sie uns, welches Thema Sie interessiert. Die Mailadresse lautet podcast@dptv.de.